28. Februar 2016. Wir sind umstellt von Trojanern. Der Staat und seine Organe, insbesondere die Strafverfolger und Geheimdienste, erleben spätestens seit den Snowden-Veröffentlichungen eine massive Vertrauenskrise. Die Enthüllungen ließen viele Menschen an der Kontrollierbarkeit und den Intentionen der Organisationen zweifeln, deren Aufgabe die Sicherheit des Gemeinwesens sein soll. Die Kluft im Verhältnis von Öffentlichkeit und Behörden wird nun deutlich. Insbesondere bei den Zugriffsrechten auf Daten, Kommunikationsinhalte und Geräte für polizeiliche und geheimdienstliche Zwecke hat ein nicht unerheblicher Teil der Bevölkerung das Vertrauen darin verloren, dass alles mit rechtsstaatlichen Mitteln und unter demokratischer Kontrolle zugeht. Auf beiden Seiten des Atlantiks. Zwar vertraut immer noch die Mehrheit der Befragten prinzipiell den Behörden, jedoch ist die Gruppe der misstrauisch Gesinnten gewachsen und politisch und wirtschaftlich signifikant geworden, insbesondere im jüngeren Teil der Bevölkerung. Wie tief die Gräben sind, wurde an zwei Vorgängen der letzten Tage in Deutschland und den USA deutlich. Hierzulande hat das Bundeskriminalamt nach Jahren fehlgeschlagener Entwicklung nun einen neuen Staatstrojaner fertiggestellt, der den vom Bundesverfassungsgericht gesetzten Normen entsprechen soll. Das Gericht hatte in seinem Urteil die letzte Version der behördlichen Schadsoftware für grundgesetzwidrig erklärt und ein neues Grundrecht etabliert, das dem Bürger Schutz vor staatlicher Infiltration seiner Geräte garantiert. Die Hürden für eine Einschränkung dieses Grundrechts sind hoch. Im Urteilstext gibt es lediglich eine wie ein Fremdkörper anmutende Einschränkung, die Hürden für solche Trojaner senkt, die ausschließlich auf das Abhören von Kommunikation beschränkt sind. Eine Beschränkung der Trojanerfunktion beweisbar und zuverlässig zu realisieren, gilt in der Informatikfachwelt jedoch als praktisch unmöglich. Der Chaos Computer Club hatte für die letzte Generation des Staatstrojaners nachgewiesen, dass genau diese Beschränkung nicht existierte, weil neue Überwachungsfunktionen auf dem einmal infizierten Rechner nachgeladen werden konnten. Die grundrechtswidrigen Codeteile des Trojaners wurden in dieser Zeitung im Original abgedruckt. Außerdem zeigte die Analyse, dass Dritte den Trojaner aus der Ferne übernehmen konnten und die abgeschnorchelten Daten über Server in den USA zum deutschen Landeskriminalamt liefen. Die Messlatte für den neuen BKA-Trojaner liegt nun sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass er alle Anforderungen des Bundesverfassungsgerichts erfüllt, wird in Fachkreisen als eher gering eingeschätzt. Ein Trojaner, der Telekommunikation an der Quelle überwacht, bedeutet nichts anderes, als dass aus dem infiltrierten Gerät eine digitale Raumüberwachungswanze wird. Nur dass die Ermittler versprechen, dass sie nur angeschaltet wird, wenn der Verdächtige telefoniert. Man wird sich wohl in Karlsruhe wiedersehen. Auf der anderen Seite des Atlantiks dominiert ein anders gelagerter, mindestens genauso brisanter Fall die Debatte. Das FBI hat Apple auf der Basis eines Gesetzes von 1789 durch ein Gericht auffordern lassen, eine spezielle Software für ein iPhone zu erstellen, die ihm den Zugriff auf die auf dem Telefon befindlichen Daten ermöglicht. Technisch geht es darum, ein beliebig häufiges Ausprobieren des Passwortes zu ermöglichen, mit dem die Verschlüsselung des Gerätespeichers verriegelt ist. Damit könnte dann durch systematisches Eingeben aller möglichen Passworte, eine sogenannte Brute-Force-Attacke, das Telefon entsperrt und ausgelesen werden. Apple hat dieses Ansinnen in eindeutigen Worten abgelehnt. Die Firma befürchtet zu Recht, dass damit ein Präzedenzfall geschaffen würde, der es Strafverfolgern und Geheimdiensten ermöglicht, Technologiefirmen zum Einbau von Hintertüren nach Wunsch zu verpflichten. Und wenn der Präzedenzfall einmal existiert, können auch die Behörden in Staaten wie China derartigen Zugriff fordern und im Verweigerungsfall Apple den Zugang zum jeweiligen Markt verwehren. Die Vehemenz, mit der sich Apple unterstützt von etlichen anderen Silicon Valley-Riesen, gegen das staatliche Zugriffsbegehren wehrt, ist jedoch nicht nur kommerziell motiviert. Im Gefolge des NSA-Skandals ist zuverlässige Verschlüsselung und Freiheit von Hintertüren eine Grundanforderung an Digitalgeräte geworden. Die Telefone und Tablets, denen wir unsere intimsten Gedanken und Gefühle anvertrauen, mit denen wir unser Leben managen und über die ein Großteil unserer zwischenmenschlichen Kommunikation läuft, sind de facto ein ausgelagerter Teil unseres Gehirns geworden. Wenn das FBI versucht, hier die gleichen Maßstäbe wie früher bei der Beschlagnahme schriftlicher Notizen für die Zugriffsrechte des Staates anzusetzen, ignoriert es den Wesenskern der digitalen Lebensspuren, die zentrale Bedeutung der Geräte im modernen Alltag. Das gilt insbesondere mit Blick auf die Zukunft. Wir stehen vor technologischen Umwälzungen, bei denen die symbiotische Beziehung zwischen Mensch und Maschine noch viel weiter gehen wird als die heutige Smartphone-Fixierung vieler Zeitgenossen. Das Internet of Things bedeutet die Durchdringung aller Lebensbereiche mit kleinen vernetzten Computern voller Sensoren. Künstliche Intelligenzen als Denkzeug, Lebensbegleiter, Kummertante und externes Gedächtnis sind die absehbaren nächsten Schritte einer Entwicklung, deren erste Morgendämmerung mit Apples Siri begann. Autos, die selbsttätig fahren und dabei enorme Datenströme erzeugen, sind schon heute auf der Straße. Die Frage, ob diese Geräte uns treue Gefährten, bedingungslose Verbündete, vertrauenswürdige Begleiter sein werden oder eher suspekt zwielichtige Entitäten, die ihre Loyalität auf staatliche Anforderungen wechseln, wird entscheidend für unsere ganz persönliche Zukunft. Es geht nicht länger nur um ein paar Notizen und SMS. Es geht um die Gesamtheit unseres digitalen Lebens. Wenn Apple einknickt oder den Rechtsweg verliert, hat das nicht nur Folgen für die Situation in den USA. Im deutschen Rechtssystem ist eine Verpflichtung von Unternehmen zum Bau von Hintertüren, wie es das FBI jetzt von Apple fordert, derzeit undenkbar. Jedoch wirft die Rückkehr des Staatstrojaners in das Arsenal der Ermittlungsbehörden zwangsläufig ähnlich gelagerte Fragen auf. Das Einbringen des Trojaners in immer besser gesicherte Digitalgeräte wird für das BKA nicht einfach. Der Staat wird dazu Sicherheitslücken auf dem grauen Markt ankaufen oder selbst entwickeln, die er im Rahmen seiner Daseinsfürsorgepflicht eigentlich sofort publizieren und schließen lassen müsste, um Risiken für alle abzuwenden. Für Kriminelle und Geheimdienste ist jede für staatliche Trojanerzwecke geheim gehaltene und dadurch nicht geschlossene Sicherheitslücke ein Einfallstor in Millionen von Geräten. Die Forderungen nach Kooperation der Technologiefirmen bei der behördlichen Infiltration der Geräte von Verdächtigen werden deshalb nicht lange auf sich warten lassen. Der Kern beider Debatten ist die Frage, ob der Staat in Form seiner Polizei und seiner Geheimdienste das Recht haben soll, in die digitalisierten Gedanken und Lebensspuren seiner Bürger Einblick zu nehmen. Hätten diese Institutionen in der Vergangenheit verantwortlich, maßvoll und vorsichtig agiert, gäbe es bei ihnen eine Kultur der vorsichtigen Zurückhaltung bei der Anwendung von Befugnissen und der strikten Befolgung nicht nur der Buchstaben, sondern auch des Geistes der Grundrechte, gäbe es die heutige Debatte wahrscheinlich nicht. Jedoch hat sich nach dem 11. September das genaue Gegenteil gezeigt. Natürlich haben die Bürger ein hohes Interesse an funktionierender Strafverfolgung und Schutz vor Terrorismus. Die Snowden-Enthüllungen haben jedoch eine maßlose Ideologie der Massenüberwachung, Infiltration und systematischen Grenzüberschreitung im Namen der Sicherheit offenbart, die das Vertrauen in diese Behörden nachhaltig unterminiert hat. Wie sehr die demokratische Überwachung der Geheimdienste erodiert ist, wie wenig die Verantwortlichen auf beiden Seiten des Atlantiks willens sind, sich kontrollieren zu lassen, lässt sich in jeder Sitzungswoche des Bundestags im NSA-BND-Untersuchungsausschuss betrachten. Die zunehmende Vergeheimdienstlichung der Polizeiarbeit, der immer weitergehende Einzug von Mitteln und Denkweisen der Dienste, wie die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, haben auch die Strafverfolgungsbehörden in den Orbit des Misstrauens gezogen. Das großflächige Versagen bei der Bekämpfung von Neonazi-Strukturen und der Unwillen, Missbrauch, Willkür und Korpsgeistphänomene in der Polizeiarbeit aufzuklären und anzugehen, tragen ebenfalls wenig dazu bei, einen Vertrauensvorschuss zu rechtfertigen. Man kann dieses Misstrauen beklagen und ungerechtfertigt finden. Es bleibt jedoch der Fakt, dass durch ihr Handeln in der Vergangenheit weder Geheimdienste noch Strafverfolger in einer glaubwürdigen Position sind, den immer weitergehenden Zugang zu den verschlüsselten Gedanken und Gefühlen in unseren Digitalgeräten zu fordern.
März 2016. Wir erklären den Cyberwar für eröffnet. Es war vielen Zeitungen nur eine kleine Meldung am Rande wert. Letzte Woche wurde der erste Cyberwar offiziell erklärt. Kriegsgegner sind auf der einen Seite die Streitkräfte der Vereinigten Staaten, gegen die ISIS-Milizen in Syrien auf der anderen. Die Kriegserklärung von US-Verteidigungsminister Ash Carter richtet sich also nicht gegen einen regulären Staat und dessen Armee, sondern gegen Paramilitärs, insbesondere im Gebiet um Mosul. Es geht diesmal nicht um die Kriegsführung mit ferngesteuerten Drohnen, die von Soldaten über Computer fernab der Ziele operiert werden, sondern um solche Angriffe, die sich direkt gegen Kommunikationsnetzwerke und Computer von Gegnern richten. Carter gab als Ziele der Operation an, die elektronische Führung und Steuerung von ISIS ausschalten und zerstören zu wollen, sodass sie das Vertrauen in ihre Netze verlieren. Durch Überlastung der Systeme und Unterbindung von Kommunikation sollen die Fähigkeiten von ISIS zur Steuerung der Kämpfer, aber auch die Kontrolle von Wirtschaft und Bevölkerung gestört werden. Bemerkenswert an dieser offiziellen Ansage ist der Umstand, dass das Ziel der digitalen Kriegserklärung ein nichtstaatlicher Gegner ist, dem jedoch aufgrund vergangener Angriffe, etwa gegen den französischen Sender TV5 Monde, eigene Netzwerkoffensivfähigkeiten zugeschrieben werden. Man wird also mit Gegenangriffen rechnen müssen, die sich mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht gegen die Militärnetze der USA, sondern gegen verwundbare zivile Ziele im Westen richten werden. Dass die Vereinigten Staaten offensive elektronische Angriffstruppen für digitale Schlachtfelder eingerichtet haben, ist kein Geheimnis. Bereits seit 2013 wurden Einheiten aufgebaut, um elektronische Kriegsführung vorzubereiten. Die volle Einsatzbereitschaft ist nach Angaben von Katar für das Jahr 2018 vorgesehen. Dann werden mehr als 6000 Cyberkrieger bereitstehen, die sich aus Soldaten, Zivilisten und kommerziellen Vertragspartnern zusammensetzen sollen. Mit der Eröffnung des ersten Cyberwars sind die elektronischen Angreifer der US-Armee nun keine ferne Fata Morgana mehr, sondern können als einsatzbereit gelten. Was allerdings formal als Cyberwar gilt, welche Angriffe nach welchen völkerrechtlichen Regeln erlaubt oder verboten sind, dazu fehlen verbindliche internationale Regeln. Solche Operationen gelten bisher als geheimdienstliche Domäne. Das technische Know-how der Cyberwar-Abteilungen der NSA steht durch die Snowden-Enthüllung erstmals einer öffentlichen Debatte offen. Die geheimdienstlichen Fähigkeiten und die der Armee sind jedoch eng verwoben. Der Chef der NSA ist stets ein Militär. US-Präsident Barack Obama hatte sich in einem Interview vor einem Jahr zu den Fragen des Cyberwarfare noch dafür ausgesprochen, internationale Übereinkünfte anzustreben. Er betonte bereits das technische Können seiner Cyberwar-Einheiten, sprach aber auch davon, dass andere Staaten nicht zu unterschätzen seien. Obama fügte hinzu, letztendlich werden wir internationale Protokolle und klare Grenzen und Richtlinien finden müssen, ganz ähnlich den Übereinkünften zu Nuklearwaffen, und verstehen, dass jeder angreifbar und daher allen geholfen ist, wenn wir uns an bestimmte Handlungsweisen auch halten. Der Bezug zu nationalstaatlichen Konflikten ist dabei offenkundig. Allerdings kam es bisher nicht zu solchen internationalen Übereinkünften zur elektronischen Kriegsführung. Sie würden sich aber auf zwischenstaatliche Ebenen beziehen, zu denen der ISIS gar nicht zu rechnen ist. Die Gefahr solcher Netzwerkangriffe mit Ansage ist, dass sie von anderen Akteuren als Deklaration eines neuen Status quo verstanden werden können. Bisher gilt, von einigen wesentlichen Ausnahmen abgesehen, ein umfänglicher militärischer Angriff gegen zivile Kommunikationsnetze als ein eher seltenes Mittel, das allenfalls kurzfristig im Rahmen größerer Invasionen genutzt wird. Die kriegerischen Auseinandersetzungen im digitalen Raum ähneln bisher eher einer undurchsichtigen Gemengelage aus Guerillakrieg, organisierter Kriminalität und Geheimdienstspionage und Sabotage. Nun aber offiziell einen Cyberwar gegen eine nichtstaatliche Entität zu erklären, eröffnet auch anderen Mächten die Option, solche Mittel gegen ihre nichtstaatlichen Gegner einzusetzen. Sie können sich dann auf den Präzedenzfall USA vs. ISIS berufen, um ihr Handeln zu legitimieren. Die Gefahr wächst damit, dass eine neue Art Rüstungswettlauf in Gang gesetzt wird, der zivile Infrastrukturen zu Kollateralschäden degradiert. Destruktive Netzwerkangriffe zum Normalfall zu erklären, ist keine Einbahnstraße. Nicht nur riskiert der Westen Gegenangriffe, zukünftig kann nun auch Russland ganz offiziell digitale Attacken als einen Teil seiner hybriden Kriegsführung deklarieren oder China seine Computereinbrecher in Uniform bei Operationen im In- und Ausland einsetzen. Jedes Regime kann sich die elektronische Drangsalierung von Oppositionellen und Dissidenten als digitale Aufstandsbekämpfung zurecht legitimieren. Man kann natürlich argumentieren, dass es besser ist, wenn die ohnehin stattfindenden Cyberwar-Aktivitäten nun quasi offiziell werden, weil sie dann einfacher unter ein internationales Regelwerk zu fassen wären, wie es Obama nach eigenen Angaben vorschwebt. Damit dies jedoch geschieht, müssen andere Länder, insbesondere Deutschland und die EU, hier intensiv diplomatischen Druck aufbauen, um solche internationalen Übereinkommen auch Wirklichkeit werden zu lassen. Wenigstens Minimalanforderungen, wie etwa die zuverlässige Verschonung von Krankenhäusern oder der sie versorgenden Infrastruktur, auch in IS-kontrollierten Gebieten, gehört jetzt auf die Tagesordnung. Dass es nicht reicht, allein auf die Einsatzregeln der beteiligten Militärs zu vertrauen, zeigt das andere völkerrechtlich umstrittene Feld, in dem Geheimdienst- und Militäroperationen undurchschaubar verschmelzen, der Drohnenkrieg. Dort findet praktisch unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine fortgesetzte und umfangreiche Verletzung von Menschenrechten statt, die sich im digitalen Raum nicht wiederholen darf.